Seit gestern ist es gewiss. In Sachsen und Thüringen geht ohne die AfD oder den BSW regierungstechnisch nichts mehr. Thüringen ist seit gestern das erste Land, in dem die Ränder gegen die politische Mitte regieren könnten. Und die politische Mitte muss mit mindestens einer Außenpartei koalieren, um eine Mehrheit zu finden. Über 30% erreichte die AfD in beiden Ländern, wurde aber zuvor schon von allen anderen Parteien als Partner ausgeschlossen. Die CDU ist die letzte relevante Größe der Mitte und muss sich nun nach links öffnen, um die Regierungen zu stellen. Da scheint es fast paradox, dass ihr dabei die Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Linksaußen innerhalb der Linkspartei, das BSW, möglich erscheint, mit den verbleibenden Linken aber nicht. Was wird also nun aus Unvereinbarkeitsbeschlüssen, aus Brandmauern, aus der Wagenburg der Mitte? Wie geht die Mitte um mit der Verschiebung des Parteiensystems? Und damit begrüße ich Sie sehr herzlich bei Unter den Linden. Und ich begrüße bei uns im Studio Philipp Amthor, Mitglied der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag und Generalsekretär der CDU in Mecklenburg-Vorpommern. Herzlich willkommen.
Guten Abend.
Und ich begrüße ebenfalls sehr herzlich Klaus Ernst. Er ist der stellvertretende Leiter der Gruppe BSW Bündnis Sahra Wagenknecht im Deutschen Bundestag. Herzlich willkommen auch für Sie.
Guten Tag.
Herr Amthor, die Union ist in Sachsen hauchdünn vor der AfD gelandet, in Thüringen doch sehr deutlich auch hinter der AfD, auch wenn es tatsächlich letztendlich auf zwei Ministerpräsidenten der CDU hinauslaufen sollte. Ist das wirklich der politische Erfolg, der von der Bundesspitze der Partei so reklamiert wird?
Also ich glaube zunächst, dass es schon so ist, dass es einen nachdenklich stimmen muss, wenn die politischen Ränder derart stark reüssieren, wie es bei den Landtagswahlen gestern in Sachsen und in Thüringen der Fall war. Zur Wahrheit gehört aber eben auch, dass die CDU die einzig verbliebene Volkspartei aus der Mitte ist, die da noch gegenhalten kann. Und wir sind stärkste Kraft geworden in Sachsen. Trotz schwierigster Bedingungen ist Michael Kretschmer auch durch dieses Votum mit Rückenwind dem Grunde nach als Ministerpräsident bestätigt worden. Und auch in Thüringen hat es Mario Vogt geschafft, stärkste politische Kraft der politischen Mitte zumindest zu sein. Und deswegen sind wir jetzt nicht im Jubel über dieses Wahlergebnis. Aber ich warne auch davor, zu sagen, das sei jetzt irgendwie alles das größte Problem der Union. Wir müssen mal uns vor Augen führen, das ist die größte, dramatischste Niederlage für eine Regierung seit Bestehen der Bundesrepublik. Dem Grunde nach unter der Schwelle der Messbarkeit zum Teil, was für die Ampelparteien dort gestern herauskam. Und deswegen, wenn sich jemand über dieses Ergebnis besonders Gedanken machen muss, dann ist es die Ampel, die katastrophal auch gestern eine Niederlage von den Wählerinnen und Wählern in Sachsen und in Thüringen ausgestellt bekommen hat.
Hat die CDU den richtigen Fokus, wenn sie vor allen Dingen auch gegen die Ampel und gegen die Regierung, die zurzeit im Amt ist, im Bund opponiert? Und wird dadurch nicht automatisch die AfD auch ein Stück weit verharmlost?
Nein, das in keiner Weise. Und wir haben da einen sehr klaren Kompass. Und ich will zunächst sagen, zur Funktion der Opposition innerhalb des Parlaments ist es erstmal wesensgegenständlich, dass sich diese Opposition auch gegen die Regierungsarbeit richtet. Nur eine gut kontrollierte und kritisierte Regierung ist eine demokratisch legitimierte Regierung. Und es war richtig und notwendig, dass wir diese Ampel dabei gestoppt haben, verfassungswidrig unseren Haushalt aufzustellen, verfassungswidrig dieses Gebäudeenergiegesetz, das Heizungsgesetz durch den Bundestag zu bringen, anderes mehr. Deswegen ist unsere Opposition gegen die Ampel berechtigt und notwendig. Und auch das Wahlergebnis zeigt, dass die Wähler in Ostdeutschland, aber zur Europawahl hat es sich gesamtdeutsch gezeigt, eigentlich keine Akzeptanz mehr haben für diese linke Ampelkoalition in Berlin. Aber genauso klar sind wir, und deswegen will ich darauf antworten, genauso klar sind wir natürlich in der Auseinandersetzung mit den Rändern des demokratischen Spektrums oder dem darüber hinausgehenden extremistischen Spektrum mit der AfD, mit BSW, mit Linkspartei, mit anderem mehr. Und deswegen wichtig ist die CDU, damit sie erfolgreich ist, redet nicht ständig nur über andere, kritisiert nicht nur die Regierung, kritisiert nicht nur die anderen Parteien, sondern wir müssen auch über das reden, was uns stark macht. Und das ist das, was uns jetzt auch prägt. Deswegen haben wir uns ein neues Grundsatzprogramm gegeben und reden über die Inhalte der CDU und nicht über die anderen Parteien.
Bin ich ja mal gespannt, wie das dann in den Ländern mit den Koalitionsverhandlungen so funktioniert. Denn Sie müssen ja da große Schritte gehen, auch auf andere Parteien. So, Herr Ernst, das BSW hat aus dem Stand in zwei Bundesländern ein Ergebnis erreicht, das gleich zweistellig ist. Das ohne das BSW, ohne das Bündnis Sahra Wagenknecht, wird es letztendlich wahrscheinlich keine Regierung geben können. Wessen Erfolg ist das?
Ja, das ist Erfolg natürlich der Partei, aber auch der Wähler. Weil im Gegensatz zur Auffassung von Herrn Amthor, es ist ja nicht so, dass eine populistische Partei ist. Was heißt Populismus? Populismus heißt, die Positionen zu vertreten, die auch die Bürger wollen und meinen.
Und das ist eine falsche Populismus-Definition.
Ich habe versucht, Sie ausreden zu lassen, ist mir nicht leicht gefallen. Vielleicht versuchen Sie das im Laufe der Sendung auch. So. Und dann muss ich einfach feststellen, dass ein großer Teil der Wähler eine Partei gewählt hat, die vollkommen neu ist. Und warum? Weil nicht nur die Ampel versagt hat, sondern weil natürlich es große Überschneidungen auch gibt zwischen der Ampel und der CDU. Wenn ich die ganze Rüstungsfrage nehme, wenn ich die Ukraine-Politik nehme, wenn ich die Frage der Energiepolitik nehme, da war ja Ihre Partei, Ihr Parteivorsitzender, da hätten wir schon gar kein Gas mehr gehabt im vorletzten Winter. Die war ja noch schlimmer als das, was die Ampel gemacht hat. Also sie unterscheiden sich da nicht. Und deshalb sind sie auch keine Alternative mehr für die Bürger. Sondern die Bürger sagen natürlich, und deshalb haben sie uns gewählt, das ist eine Partei, die an verschiedenen Fragen eine Position hat, die wir auch haben. Nämlich zum Beispiel keine weiteren Waffenlieferungen, den Krieg durch Verhandlungen beenden und so weiter. Oder die eine Position hat auch zur Einwanderungspolitik, die durchaus auch die Meinung der Bürger aufgreift. Sie haben jahrelang regiert im Bund und haben das nicht hingekriegt. Also das ist ja nicht einfach so, dass das jetzt von nichts kommt oder wie Phönix aus der Asche steigt, sondern das Ergebnis einer Politik, die Sie mit zu verantworten haben, Ihre Partei und auch die Ampel, nämlich eine Politik, die im Ergebnis die Interessen der Bürger, auch die Frage der Sozialpolitik, eine große Rolle gespielt hat in beiden Ländern, die nicht aufgegriffen hat, nicht zur Zufriedenheit der Leute gelöst hat. Und deshalb sind auch Sie natürlich als Volkspartei mit dem, was Sie da gekriegt haben, da habe ich mir früher was anderes sagen lassen von der CSU in Bayern, wann man Volkspartei ist.
Über 30% in Sachsen, da können Sie noch lange für arbeiten.
Ja, wir haben momentan auch noch den Anspruch, dann sagen wir, sind wir uns in den 10 oder 12 schon Volkspartei oder 16 schon Volkspartei. Aber eins ist auch klar, wenn Sie sich mal überlegen, was sich da tut, Sie verlieren an Substanz und an Zustimmung. Und Ergebnis ist nicht der dumme Wähler im Osten, was ich so gehört habe von einigen Analysten, insbesondere von Wissenschaftlern, wo ich mal überlegt habe, wo haben die ihre Professur her, wenn man so einen Unfug erzählt, sondern wo ich einfach merke, das ist eine falsche Politik, die gemacht worden ist, und die Bürger wählen andere Parteien, weil sie mit dieser Politik nicht mehr einverstanden sind.
Herr Ernst, wenn ich da noch mal nachfragen darf, wenn ich mir den Wahlkampf so angeschaut habe, so waren das aber in der Hauptsache bundespolitische Themen, die dort angebracht wurden. Sie haben es gerade selber erwähnt, geht um Friedenspolitik, geht um Krieg zwischen Russland und Ukraine, die mit Diplomatie beendet werden soll und so weiter. Das sind Bundesthemen und es ging ja vor allen Dingen um eine Person, nämlich Sahra Wagenknecht.
Die hat sich ja nicht zur Wahl gestanden, sondern es ging natürlich um die Positionen, die wir...
Aber sie war natürlich diejenige, die im Wahlkampf...
Na, diese Politik steht sie ein, und das war seit Jahren, und deshalb hat sie da auch Wahlkampf gemacht. Übrigens, es ist natürlich nicht so ganz korrekt, was Sie sagen. Es ist nicht so, dass das in Ländern keine Rolle spielt. Es gibt auch im Bundesrat einen Ausschuss für Verteidigung. Es gibt auch im Bundesrat einen Ausschuss für Außenpolitik. Die Frage ist, ob das genutzt wird, auch im Interesse der Bürger, die in diesen Fragen, zum Beispiel Friedenspolitik, zur Frage Rüstungspolitik, wir haben eine enorme Aufrüstung, die immer mehr zulasten der Bürger geht. Fahren Sie mal mit der Bahn, dann wissen Sie, wo das Geld fehlt. Die Unpünktlichkeit will ich noch gar nicht ansprechen. Schauen Sie in die Kindergärten, schauen Sie in die Schulen, schauen Sie, wie die Infrastruktur langsam marode wird. Und auf der anderen Seite rüsten wir auf mit dem Ergebnis, dass das Geld an anderer Seite fehlt. Das waren die Themen, die wir angesprochen haben. Die hängen zusammen, aber auch definitiv die Frage der Außenpolitik und die Frage der Verteidigungspolitik ist auch im Bundesrat, wo ja nur die Länder drin sitzen, durchaus Thema, weil es die Ausschüsse dort gibt.
Naja, aber dass die nicht die entsprechende Relevanz haben. Und
ja, das ist sicher, die werden wir ihr geben, da sind Sie mal sicher.
Aber da gehört natürlich auch zur Wahrheit, das Argument habe ich ja viel gehört, ja, und dann gibt es den Auswärtigen Ausschuss und den Verteidigungsausschuss im Bundesrat. Ja, der Bundesrat ist aber auch ein Bundesorgan und man kann das gut erkennen. Hier wird über Bundesthemen gesprochen, dann von Ihnen aus Bayern heraus, Sahra Wagenknecht kommentiert es dann mit Oskar Lafontaine aus Saarbrücken, aber über die Themen, die tatsächlich dann relevant sind in Sachsen und in Thüringen, für die Michael Kretschmer, für die Mario Vogt gekämpft haben. Darüber haben wir vom BSW ziemlich wenig gehört. Und ich würde mir wünschen, dass wir darüber im Kern reden. Und ich will noch mal sagen, wenn Sie sagen, Populismus würde nur darin bestehen, dass man populäre Themen vertritt, Darin haben wir, glaube ich, eine große Einigkeit, dass man zumindest sagen kann, Politik muss auch populär sein, muss auch dem Volk aufs Maul schauen. Und deswegen ist es auch richtig, dass es im Grunde gerade mit dieser Bundesregierung eine große Unzufriedenheit gibt. Aber Uneinigkeit haben wir sicherlich darin, dass dieser Populismusbegriff, wie Sie ihn verwenden, beschönigend ist. Denn ich sage Ihnen, Populismus besteht darin, wenn man den Eindruck erweckt, es gibt nur eine richtige Meinung und die anderen, die etwas anderes vertreten, die sind jetzt dann die korrupten und bösen Eliten in Berlin und die haben mit der Meinung des normalen Volks gar nichts mehr zu tun. Ich finde, das ist kein respektvoller Umgang miteinander. Und wir müssen doch gerade in dieser Situation sehen, wo in Thüringen eine rechtsextremistische Partei wirklich stärkste Kraft geworden ist, wie man dann etwas für die Menschen in diesem Land erreichen kann. Und da wünscht man sich doch, dass auch darüber gesprochen wird, was in der Landespolitik gelöst werden kann. Wie geht's weiter in den Schulen in Thüringen und in Sachsen? Wie geht's weiter mit der Infrastruktur? Und da ist es schön, wenn wir als Bundespolitiker dann über die außenpolitischen Großfragen hier duellieren. Das können wir alles gerne tun. Aber ich glaube, nach diesen Landtagswahlen ist es doch schon notwendig, dass auch mal über die Landespolitik gesprochen wird.
Aber da würde
und
ich
dass
gerne
Mario
noch mal
Vogt und Michael Kretschmer das gemacht haben, ist auch einer der Gründe, weshalb sie so stark gewählt wurden.
Da wollte ich noch mal nachfragen, ob Sie das wirklich so getan haben. Also wenn man jetzt die Kommentare zu den Wahlen sieht, die Parteien der Berliner Ampel sind völlig marginalisiert. Alle sagen, das war eine Wahl auch gegen die Ampel im Bund. Und das wäre eigentlich das Hauptthema gewesen. Macht die CDU nicht einen Fehler, wenn sie dann im Land auch gegen die Ampel entsprechend Wahlkampf macht und nicht ganz konkret gegen die AfD oder ganz konkret zum Beispiel gegen das Bündnis Sahra Wagenknecht vorgehen?
Man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Und so haben wir es auch landespolitisch gehandhabt. Ich meine, was erwarten Sie jetzt, Frau Kolster? Sollen wir jetzt dann die Ampel irgendwie verschonen? Soll man jetzt sagen, oh, das ist jetzt Bundespolitik, darüber reden wir nicht.
Die Frage ist, ob sich die Mitte, die politische Mitte, politisch zerfleischt.
Nein, die Unterschiede müssen gerade auch innerhalb der politischen Mitte sichtbar sein. Es muss für die Wähler einen Unterschied machen zwischen den Positionen von Grünen, SPD und CDU. Wenn man den Eindruck erweckt, es gibt irgendwie nur eine Einheitspartei und Einheitsmeinung und der Korridor des Sagbaren ist so eng, dass nur noch das diskutabel ist, was Grüne, SPD, FDP und CDU zusammen gut finden, dann glaube ich, macht man es den Vereinfachern am rechten und am linken Rand viel zu leicht. Und deswegen will ich nur sagen, das ist, glaube ich, im Sinne und im Interesse eines jeden Demokraten, dass die Unterschiede auch innerhalb der politischen Mitte geführt werden. Und deswegen müssen wir diese Ampel auch kritisieren. Und wir tun es auch. In der Migrationspolitik, in der Wirtschaftspolitik sind wir grundlegend mit dieser Ampel nicht einverstanden, lehnen diesen Kurs ab, weil er schlecht für Deutschland ist. Und das sprechen wir auch an. Und damit ist aber nicht verbunden, dass es irgendwie Rabatt oder Verständnis für die Positionen von AfD oder BSW gäbe.
Aber da muss ich wirklich einhalten. Sie sagen, politische Kultur und man darf den anderen nicht verteufeln und so weiter. Ja, was glauben Sie eigentlich, was mit uns passiert in der letzten Zeit? Da wird Sahra als Sprechpuppe bezeichnet, Frau Wagenknecht. Wir sind Putin-Knechte, wir sind die so und so vielte Kolonne Moskaus. Das sind doch alles, das habe ich alles von Leuten ihrer Fraktion und ihrer Partei gehört. Ja, also wenn Sie selber sagen, die Leute haben den Eindruck, dass da eine bestimmte Meinung ausgegrenzt werden soll. Ja, das ist die. Alle, die mit dieser Politik, die zurzeit die Politik dominiert, auch übrigens die Medien, die da voll mit dabei sind, zuhauf, die da eine andere Position haben, ja, die werden verteufelt. Die werden nicht mehr im normalen Spektrum betrachtet. Deswegen bezeichnen sie uns auch als Populisten, weil sie sagen, das ist eigentlich eine Position, die darf man gar nicht haben. Man darf nicht für Frieden sein. Man darf nicht.
Quatsch.
Entschuldigung, jetzt habe ich das Wort. Versuchen Sie es doch mal. Ich habe es doch auch geschafft. Ich weiß, es ist nicht einfach. Das muss man erst lernen.
Ja, das Sie machen sich
einfach. Das muss man erst lernen. So. Und dann sage ich Ihnen, wenn Sie da genau hingucken, was da passiert, dann fühlen die Leute, sie sehen das ganz anders als wir, als Sie, sondern die sagen, wir haben eine bestimmte Position. Und wenn die nicht mehr gesagt werden darf, wenn die nicht mehr legitim ist, wenn man nicht mehr sagen darf, man ist für Verhandlungen, sonst wird man diffamiert. Also überlegen wir uns hier Kiesewetter, was der zurzeit vertritt, dass man Raketen auf Moskau schießen soll und wir halten dann dagegen, dann ist es schon außerhalb des Meinungsspektrums. Es ist ihnen gelungen, tatsächlich des Meinungsspektrums, das man noch sagen darf, so einzuschränken, dass jeder, der was anders sagt, sich ausgegrenzt fühlt. Was macht dann der Ausgegrenzte? Na, der wählt zum Beispiel die AfD. Ich sage Ihnen, auch Sie sind mitverantwortlich für das, dass diese Partei so einen enormen Zulauf hat.
Und ich kann muss Ihnen, irgendwann trotzdem auch eine Frage stellen.
Und ich kann Ihnen auch sagen, das ist auch der Punkt, dass die Leute, die uns gewählt haben, die machen das nicht mit, diese Ausgrenzerei. Die machen diesen Populismusvorwurf nicht mit. Und aufgrund dessen haben sie auch dazu beigetragen, dass wir so ein gutes Ergebnis kriegen. Danke.
Also,
ich
will Ihnen ja helfen.
Sie haben auch zwei Fragen gestellt an ihn. Vielleicht stellen Sie
ja, aber da muss man zu dem Punkt, da will ich jetzt Frau Polster und die Medien mal.
Machen wir doch einfach mal der Reihenfolge nach. Sie kommen doch wieder dran. Sie sind doch nur jung, Sie haben doch nur Redezeit im Leben.
Ernst, Sie fürchten hier um Ihre Redezeit. Nee, so böse bin ich doch gar nicht. Wir kommen doch alle.
Wir wollen doch einfach bis Sie dran sind. Nee. Ist doch viel einfacher.
Ich will nur zu einem Vorwurf was sagen.
Nicht zu bremsen, oder?
Ich finde, der Punkt, der kann doch jetzt nicht stehen bleiben.
Doch, das kann alle stehen bleiben.
Sie beklagen, dass Sie Ihre Meinung nicht äußern können. Sie tun das hier.
Das ist politische Kultur, dass man vielleicht auch ein bisschen auf die Moderation hört. Ich versuche es doch auch. Ich habe es lange lernen müssen. Sie haben noch Zeit zu lernen. Insofern würde ich sagen, lassen Sie sich noch eine Frage.
Ich würde gerne noch mal Ihren Punkt zusammenfassen. Sie haben ganz klar gesagt, dass Sie der Meinung sind, dass in den Ländern Meinungen nicht zu Wort kommen dürfen, dass Wähler den Eindruck haben, dass gewisse Dinge ausgeklammert werden und sie nicht erwähnt werden dürfen. Und nicht zuletzt deshalb, weil Sie diese Dinge erwähnen, weil Sie darüber sprechen, sind Sie auch letztendlich erfolgreich gewesen im Land. So, wenn ich mir das angucke, Herr Abenteuer, dass es da ja ganz offensichtlich auch inhaltlich so große Differenzen gibt zwischen BSW und CDU, da frage ich mich, wie es aussieht. Ich meine, Sie sitzen jetzt hier in einer Sendung zusammen, aber wie sieht es aus, wenn Sie zusammensitzen, um eine Koalition zu bilden?
Das habe ich nicht gesagt. Darf ich das ganz kurz korrigieren? Ja. Ich habe das nicht gesagt. Man darf die Meinung nicht sagen, sondern wenn man sie sagt, dann stellt man sich, und so ist die Mehrheitsmeinung, außerhalb des zulässigen Korridors und kriegt die Haue. Und bei den Haue geben, da war seine Partei natürlich massiv dabei.
Aber ich finde diesen Punkt, das ist zentral und deswegen habe ich mich auch geärgert. Ich meine, Sie sitzen hier bei Phoenix in guter Sendezeit und sagen diese Position und ich widerspreche Ihnen dann im Zweifel bei einzelnen Punkten und sage, das sehe ich nicht so, aber trotzdem können Sie das doch äußern.
So wenig gesagt, dass ich nicht und äußern deswegen, soll. Das war nicht mein Punkt.
Ja, und sondern ich was finde, passiert, wenn man sie nein, äußert? Es ist aus meiner Sicht, auch das ist eine falsche Wahrnehmung. Wir jedenfalls, und das unterscheidet uns ja hoffentlich und Sie hoffentlich auch von der AfD, wir gehen doch davon aus, dass am Ende immer auch der andere Recht haben könnte. Dass es auch nicht alle Meinungen sind dem Grunde nach qualitativ gleich viel wert. Da mag es immer dann das eine geben, das mehr überzeugt als das andere. Und deswegen widerspricht man sich und streitet auch. Und ich finde es auch richtig, dass man nicht sagt, ja, jetzt gibt es halt zum Thema, wer ist für den Frieden, wer ist für den Krieg? Da können wir uns unterstellen lassen, wir seien für den Krieg und wir seien gegen den Frieden. Wenn Sie das tun, widersprechen wir dem. Und das ist Bestandteil der demokratischen Kultur. Und deswegen finde ich es nur mit diesem Vorwurf falsch zu sagen, die Meinungskorridore seien so eingeengt. Wenn ich Michael Kretschmer und seinen Regierungsstil sehe in Sachsen, das war enorm erfolgreich, weil er verschiedene Meinungen akzeptiert hat und gehört hat. Und genauso muss man es auch machen. Und deswegen, was ich Ihnen nicht ersparen kann, ist der Widerspruch zu Ihren politischen Positionen. Aber sagen kann man in unserer Demokratie Gott sei Dank ziemlich viel. Sie haben angesprochen die Frage Koalition oder anderes mehr. Da kann ich nur sagen, Herrn Ernst kenne ich jetzt ja ein bisschen aus der Linksfraktion. Aber wer denn das BSW irgendwie in Sachsen und in Thüringen ist? Also ich habe ja irgendwie gehört, korrigieren Sie mich, in Thüringen ist das Bündnis Sarah Wagenknecht in 6 oder 8 Wahlkreisen überhaupt nur angetreten. Sie haben da irgendwie 80 Mitglieder. Die CDU alleine hat 4000 Frauen und Männer ins Rennen geschickt für die Kommunalwahl, um für den Stadtrat, für Gemeindevertretung, für den Kreistag zu kandidieren. Da sehe ich gar nicht, mit wem man da überhaupt wie spricht. Uns wurde berichtet, dass von den BSW-Kollegen, die da in den Landtag eingezogen sind, waren einige vorher bei den Linken, einige bei der SPD, einige sogar bei der CDU, einige bei den Grünen. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Jetzt muss man mit den Leuten reden. Und da würde ich sagen, eine carte blanche für Koalitionsverhandlungen ist es erstmal nicht, miteinander zu sprechen. Dass Björn Höcke nicht Ministerpräsident wird, ist, glaube ich, eine demokratische Pflicht. Das ist eine klare Überzeugung, aber Koalition heißt das bei weitem nicht.
Herr Ernst, da würde ich gerne mal nachfragen, weil das sind ja ganz praktische Fragen auch. Also natürlich können die Strukturen nach 8 Monaten in den Ländern noch nicht so gefestigt und so breit aufgestellt sein, wie zum Beispiel bei der CDU oder auch bei anderen Parteien. Aber das wirft letztendlich dahingehend ja praktische Fragen aus. Wie wollen Sie das organisatorisch überhaupt hinkriegen, dass Sie entsprechend das Personal haben, die Leute haben, um einer Koalition letztendlich auch gerecht zu werden und die mit Personal und Ideen und sonstigen Dingen zu bestücken?
Sofort werde ich darauf eingehen, aber noch eine Replik auf ein Amt. Sie sagen, 4.000 Mitglieder hat die CDU.
Dann ist es mehr ja, Mitglieder, 4.000 Kandidaten für die Kommunalwahl.
Dann ist es ja noch schlimmer. Schauen Sie mal, dann ist es ja für uns viel schwieriger zu analysieren, mit wem haben Sie eigentlich zu tun. Wir haben, wenn wir nur 60 Mitglieder haben, haben Sie es ja intellektuell viel leichter, sich über die zu informieren, als wir über 4.000. Aber das ist jetzt gar nicht meine
Frage. Das ist ja,
das ist ja Ihr Argument gewesen. Aber
jetzt, ich habe aber auch die
Binnenpluralität. Ich würde jetzt trotzdem gerne weiterreden, Herr Amthor. Also, wenn ich Ihre Frage richtig verstanden habe, oder ja, wenn ich Herrn Amthor auch richtig verstanden habe, er weiß nicht, wer wir sind. Also erstens, Herr Amthor, unsere Spitzenkandidatin Sabine Zimmermann, die war lange im Bundestag, die hätten Sie kennenlernen können, sind ja auch nicht ganz so, genau. Also die kennt man ja auch.
Genau.
Ne? So, und die anderen sind, also der Spitzenkandidat, die wir haben, sind ja als honorige Personen, da kommen Sie auch informieren, wer das ist.
Fakt ist alle.
Fakt, ja bitte, dann ist es ja gar nicht aber so schwierig.
Für welche Inhalte die stehen?
Ach, Herr Amthor, Sie haben vorher, jetzt muss ich das doch noch sagen, Sie haben vorher Ihren Ministerpräsidenten Herrn Kretschmer erwähnt und da haben wir über die Meinungsvielfalt gesprochen. Ja, was der Haue aus der eigenen Partei von euch kriegt, wie der diskreditiert worden ist von Leuten. Also,
erstens mal. Der ist mit dem besten Ergebnis zum stellvertretenden Parteivorsitzenden
gewählt worden. Ja, aber vorher
wäre da alles da. Also, Herr Amthor,
lassen Sie mich mal ausreden, es ist wirklich so schwer. Also, sonst müssen wir das mal miteinander üben, wie geht es? Wir können miteinander singen, aber das versteht ja auch keiner, wenn Sie da inzwischen babbeln. Aber vielleicht ist das die Absicht. Also jetzt nochmal, der hat aus der eigenen Partei so viel Haue gekriegt, dass er mir überlegt hat, wie hält er das durch? Ich habe mit vielen Positionen, die Herr Kretschmer hat, überhaupt keine Probleme, im Gegenteil. Das habe ich ihm auch gesagt, ich habe ihn ja ein paar Mal getroffen. Ich finde seine Haltung, die zum Beispiel zu dieser Frage der Verhandlungen hat, die macht es leicht, über bestimmte Fragen zu diskutieren, also Verhandlungen mit der Ukraine. Die macht es leicht, das ist mit anderen in der CDU. Also wenn da auf der anderen Seite Herr Kiesewetter sitzen würde, wäre es wahrscheinlich schwieriger. Aber der ist auch nicht stellvertretender Parteivorsitzender oder ähnliche Funktion.
Also aber das Thema Frieden, Russland, Ukraine wird ja nicht Teil eines Koalitionsvertrags.
Das wird aber wird mit Sicherheit
in Sachsen sein.
Mit Sicherheit ist uns Sarah Wagenknecht, haben wir immer gesagt, das ist auch sozusagen DNA unserer Partei. Wir werden da, eingedenk der Umstände, dass es auch im Bundesrat solche Ausschüsse gibt, natürlich eine Position formulieren, die darauf hinausläuft, dass wir da irgendeine Haltung dazu finden, mit der wir auch leben können. Wir werden jedenfalls eins nicht machen, Herr Amthor, das glaube ich, erwarten Sie auch nicht, dass wir jetzt einfach nur mitmachen und es geht weiter so. Das machen wir nicht. Für die stehen wir nicht zur Verfügung. Sondern wir sind angetreten, weil die Leute eine Veränderung wollen. Und diese Veränderung wollen wir verkörpern. Die wollen wir in Politik umsetzen. Das ist an der Frage der Sozialpolitik. Das ist an der Frage des Mietrechts. Das ist an der Frage der Gestaltung der Bildung, die ja in vielen Bundesländern wirklich katastrophal ist, wie Sie wissen. Das ist an der Frage der Ausgestaltung der öffentlichen Infrastruktur, die ja auch in den Ländern geregelt ist. Und das werden wir natürlich mit bundespolitischen Themen verbinden. Das machen ja andere Parteien auch. Im Übrigen, weil Sie vorher gesagt haben, das war Ihre Frage vorhin, gegen die Ampel immer geschossen. Schauen Sie, wir haben keine Ampelregierung in Sachsen. Wir haben auch keine Ampelregierung in Thüringen gehabt. Aber trotzdem haben Sie dieses Thema Ampel auch im Wahlkampf in den Vordergrund gestellt. Also wenn wir dann unsere Inhalte auch bei Landtagswahlen mit in den Vordergrund stellen, da ist es dann falsch. Wenn Sie das machen, ist es richtig. Also die Ampelgegnerschaft, die ist Ihnen doch nun wirklich nicht sehr schwer gefallen. Im Übrigen, da gebe ich ihm sogar recht, ich glaube, es ist tatsächlich ein Problem der Ampel, dass bei uns die AfD so stark wird. Die Leute haben ja nicht, also ihr ist ja nun auch gelernter Ossi, Herr Amthor. Das meine ich jetzt überhaupt nicht negativ, um das mal klarzustellen.
Das wäre noch schöner.
Das wäre noch schöner, das wäre wirklich noch schöner. So. Aber wir haben natürlich nach wie vor bestimmte Änderungen oder bestimmte Verhaltensweisen, die inzwischen von bundesweit auch von der Wissenschaft kritisiert werden. Die hätten keine Demokratie gelernt zum Beispiel. Sie hätten ja noch die Diktatur im Hinterkopf. Wer Demokratie nicht nur gelernt, sondern praktiziert hat, waren die Ossis. Darum haben sie dieses System im Osten, diese DDR, auch verändern können, verändern und letztendlich beseitigen können. Wenn jemand Demokratie gelernt hat, dann sind es die. Und wenn die jetzt Demokratie praktizieren und andere Parteien wählen, dann sagt man, hoppla, die sind ja gar keine Demokraten, die wählen ja ganz falsch. Das ist eine Herangehen, die finde ich entwürdigend für die Bürger im Osten. Und ich sage Ihnen, wenn das der Tenor ist, der jetzt nach diesen Wahlen rauskommt, die können es nicht, dann kann ich Ihnen sagen, was passiert. Dann werden die noch stärker.
Ich glaube, Herr Ernst, es ist weniger die Frage darum, ob es Demokraten sind, sondern vielmehr geht es darum, ob es Parteienbindungen gibt. Und die gibt es nachweislich nicht in der Stärke, die es in der Bundesrepublik West gibt. Da gibt es eine stärkere Parteienbindung.
Aber das ist doch nicht die Ursache,
die Stabilität der Demokratie, auch gerade in der Nachkriegszeit, war bestimmt von der Stabilität des Parteiensystems. Und dadurch ist die Parteienbindung im West sehr viel größer, als sie im Osten ist. Punkt natürlich, weil man das natürlich... Ja.
Aber das ist nicht der Grund, dass sie anders wählen. Das ist nicht, weil sie keine Parteienbindung haben, sondern weil sie mit den Lebensverhältnissen nicht mehr einverstanden sind. Weil sie wissen, dass das, was wir in anderen Punkten machen, zu ihren Lasten geht. Weil wir wissen, dass zwei Drittel des gesamten Eigentums im Osten im Besitz von westdeutschen Bürgern ist. Weil wir wissen, dass nach wie vor im Prinzip die westdeutschen Eliten dieses Land dominieren. Das sind die nicht mit einverstanden, haben sie recht. Und dann wählen sie auch anders. Und das ist aber nicht der Grund, dass sie keine Demokratie hätten. Das ist mein Punkt.
Ich würde gerne noch mal auf die Punkte kommen, wenn die CDU mit dem BSW tatsächlich sich zusammensetzt. Wir haben gerade mehrere Punkte gehört. Es geht um die bundespolitischen Themen, wie zum Beispiel Frieden. Es geht um die auch bundespolitischen, aber durchaus auch Landespolitik betreffende Thema Migration. Da kommt man vielleicht sogar noch ein Stück weiter. Wir haben gerade gehört, es geht natürlich auch sehr um soziale Fragen. Da kennen wir die Position der Linkspartei und auch die Position des BSW. Da sind CDU und BSW aber doch sehr weit auseinander, oder?
Ja, also mir erscheint das erstens sinnvoll, wenn man über die Frage, wie geht es in Sachsen und in Thüringen weiter, sich dann mit den dortigen Spitzenkandidaten an den Tisch setzt und nicht mit Sarah Wagenknecht und Klaus Ernst. Ich glaube, das wird wahrscheinlich dann ein bisschen andere Gesprächsatmosphäre sein. Und ich finde auch richtig, was Mario Vogt gesagt hat, dass er sich nämlich ausbedingt, dass am Ende mit denen gesprochen wird, die auch auf dem Wahlzettel standen, und dass über die Themen gesprochen wird, die in den jeweiligen Ländern zu entscheiden sind. Das ist aus meiner Sicht die Grundlage. Und das Zweite ist, wenn wir diese Gespräche mit dem BSW führen, dann tun wir das ja nicht mit so einer Jubelstimmung in Frohlocken darüber, dass man jetzt irgendwie miteinander zusammenarbeiten wollte oder das schon immer gewollt hat. Sondern es gibt Punkte, ich meine, ich bin ja erstaunt, wenn man ihr Programm durchliest, da gibt es ja einige Passagen, wo man denkt, oh, das ist aber deutlich anders, als es früher bei der Linkspartei war, in der Wirtschaftspolitik, an anderen Stellen, wo man denkt, na, das könnte sich ja unseren Themen an mancher Stelle annähern. Aber am Ende muss man sehen, was verbirgt sich hinter den Zeilen, die da im Programm stehen. Das kennt man bei jungen Parteien. Bei der AfD war das auch eine Zeit so. Da stand manches im Programm, wo dann immer wieder die AfD gesagt hat, aber in unserem Programm steht doch dies und das. Und man muss sehen, welche Personen sind die so eine Partei dann tragen. Und da ist die zentrale Frage, wie kann man zu stabilen Verhältnissen und zu Mehrheiten in irgendeiner Form kommen? Und da kommt Ihnen auch eine Schlüsselrolle zu, ob man sich dann verzockt sozusagen und genau sich in diese Opferrolle begibt und ob man sagt, tja, wir haben hier die bundespolitische Agenda und aus der Gruppe BSW im Bundestag, aus Saarbrücken mit Sarah Wagenknecht, will man jetzt diese bundespolitischen Themen durchsetzen oder ob es darum geht, vernünftige Mehrheiten zu finden gegen Rechtsextremisten. Und das ist, glaube ich, eine zentrale Frage, über die man dann miteinander reden muss. Aber wir tun das nicht aus der Überzeugung, dass wir irgendwie inhaltlich große Schnittmengen hätten. Und ich sehe da persönlich irgendwie auch nicht den Weg, jetzt zunächst in Richtung tragfähiger Regierung. Sonst was muss man miteinander jetzt in langen Gesprächen reden.
Aber ist das nicht auch eine Falle, in die die CDU tappen könnte, von der die AfD letztendlich profitiert, wenn sie sich eben mit Linkspartei, mit BSW und so weiter einlassen?
Deswegen bin ich ziemlich klar, und Sie haben in Ihrem Eingangsstatement ja gesagt, die CDU müsse sich jetzt nach links öffnen. Das muss sie nicht und das wird sie auch nicht. Die CDU ist angetreten mit einem CDU-Wahlprogramm, mit einem CDU-Grundsatzprogramm im Bund. Und das ist für uns der entscheidende Maßstab für Regierungsbildung. Wir werden schauen, wo man dann notwendige Kompromisse für einen Erhalt demokratischer Institutionen findet. Aber wenn man nicht will, dass am Ende in 5 Jahren die AfD noch stärker dasteht, dann geht das nur, indem die politischen Parteien der Mitte in ihren Inhalten erkennbar bleiben. Und dafür werden wir uns weder vom BSW noch von der Linkspartei erpressen lassen. Wir sind gestern gewählt worden für CDU-Inhalte. Und das wird für uns auch der Maßstab sein für etwaige Regierungsbildung, für die Wahl von Ministerpräsidenten und für das Beschließen von Gesetzen in den Landesparlamenten.
Mhm. Herr Ernst, ich würde gerne noch mal auf meine Frage zurückkommen, die Sie nicht ganz beantwortet haben. Und zwar, wenn es um die Strukturen der Partei geht, aber auch die Personalbestückung innerhalb der Parteien. Wenn man in Koalitionsverhandlungen geht und wir wissen, dass es da viele Arbeitsgruppen zu vielen unterschiedlichen Themen gibt, braucht man viele Menschen, die dort sich engagieren und dort mitmachen. Wie wollen Sie das sicherstellen?
Ja, wir haben hervorragende Leute. Übrigens, Sie brauchen gar nicht so viel Angst vor Frau Wagenknecht zu haben.
Die habe ich auch nicht, keine Sorge.
Das klingt so ein bisschen durch, aber das ist auch nicht so schlimm. Ich würde sagen, die Leute, die dort Sachkompetenz und Fachkompetenz haben, die haben wir genug. Die werden wir auch einbinden in die Verhandlungen. Und selbstverständlich wird es so
sein.
Weil
Sie ja sehr restriktiv sind, Mitglieder aufzunehmen. Es gibt, glaube ich, in Thüringen 70 Mitglieder, in Sachsen weiß ich gar nicht, wie viele Mitglieder es gibt.
Einen genau, aber Sie haben schon recht, es sind noch nicht viele. In Bayern haben wir inzwischen ungefähr um die 100. Ich sage Ihnen, das ist aber dringend notwendig, weil wir genau eins nicht wollen, dass wir als Partei sozusagen von Leuten unterwandert werden, die ganz was anderes wollen. Schauen Sie sich kleine Parteien an, wenn man da nicht aufpasst. Ich nehme mal ein Beispiel. Herr Henkel, der früher mal in der AfD war, den wir aus langer gewerkschaftlicher Erfahrung kennen, der war mal eben Deutschlandchef und Bundesvorstand der deutschen Industrie. Der war im Europaparlament, der ist weg. Der Professor Wiedergassen, fällt mir jetzt der Name nicht mehr, der am Anfang mit einer der Hucke, genau, der am Anfang einer der führenden Personen, selbst diese Dame, die dann hinterher die Partei versinnt, alle weg, weil andere Parteien die Partei übernommen haben. Also müssen wir gucken, wer geht da rein, und wir gucken vor allen Dingen auf die Homogenität. Und das ist jetzt der Punkt, Herr Amtschau. Natürlich gucken wir darauf, dass wir als Partei einheitlich eine Positionierung haben an den entscheidenden Fragen, die wir dann auch auf Landesebene und auf Bundesebene in gleicher Weise vertreten. Also die Versuche, die ich jetzt ein bisschen wahrnehme, dass man sagt, na, die in Thüringen, mit denen kann man ja reden, aber der Bundesebene, da ist die Wagen nicht ganz kompliziert, das wird nicht verfangen, weil wir sind ja nun alle eindeutig in derselben Partei und werden auch eindeutig und klar dieselben Positionen dort vertreten. Und was das Klima angeht, alle, die ich da aus Thüringen und aus Sachsen, die mir da bekannt sind, die ich kenne, kann ich Ihnen sagen, die sind ja keine Barbaren, glaube ich, ja, manchmal den Eindruck.
Den Eindruck habe ich auch
nicht. Ebenso. Also insofern ist das klar, es geht um Inhalte, und Sie sagen, Sie sind mit CDU-Inhalten angetreten. Klar, wir sind mit BSW-Inhalten angetreten bei dieser Wahl. Sie haben Ihr Ergebnis, wir haben unser Ergebnis. Und jetzt müssen wir gucken, ob wir bei den entscheidenden Fragen Schnittmengen finden, dass es funktioniert oder nicht. Und ich gehe davon aus, dass das prinzipiell möglich ist. Aber es wird natürlich nicht so sein, dass eine Partei sagt, wir setzen uns dazu zu 100% durch, das wird nicht laufen, weil dann hätten wir es lassen können, weil dann ginge alles so weiter wie bisher, nur dass wir dabei sind, dann wären wir auch beim nächsten Mal berechtigterweise wieder weg.
Ich würde gerne noch mal auf das Wahlergebnis an sich schauen, Herr Amthor. Wenn wir uns das anschauen, ist es ja oft so, dass Regierungshandeln, was in den Ländern gutiert wird, auch mit einem guten Wahlergebnis einhergeht. Oftmals ist das auch mit Personen verbunden. Wir wissen, dass Herr Kretschmer, aber auch Herr Ramelow durchaus gute Umfrageergebnisse hatten, auch weit über das, wie das Ergebnis letztendlich war. Vor allen Dingen auch bei Herrn Ramelow 38% Zustimmungsrate. Letztendlich ist er bei 12% mit den Linken gelandet. Ist es so, dass gutes Regierungshandeln bei der Wählerentscheidung in diesen Fällen gar keine besondere Rolle spielt?
Das würde ich nicht sagen, sondern in Sachsen ist ja Michael Kretschmer durch seine hohen persönlichen Werte und auch durch das unter schwierigen Bedingungen stabile Ergebnis der CDU bestätigt worden. Und Bodo Ramelow hat zwar persönlich einigermaßen Werte gehabt, aber im Vergleich zu anderen Ministerpräsidenten war es ein desaströser Wert. Und man muss auch sagen, diese rot-rot-grüne Minderheitsregierung in Thüringen war vor allem schlecht für das Land. Wenn ich Sachsen und Thüringen mal miteinander vergleiche, und Sie haben die Bildungspolitik vorhin angesprochen, dann war es so, dass Sachsen unter CDU-Führung mit Bayern um Platz 1 in den Bildungsrankings konkurriert hat.
Richtig.
Und Thüringen unter dieser rot-rot-grünen Minderheitsregierung hat dann konkurriert mit Bremen um den letzten Platz. Und das ist eben ein großer Unterschied. Und deswegen muss man schon auch sagen, In Sachsen ist Michael Kretschmer eben nicht abgewählt worden als Ministerpräsident. Der Bodo Ramelow, der kann sich die großen -19% da auf den Deckel schreiben. Auch wegen BSW, klar. Aber dem Grunde nach muss man schon sagen, diese rot-rot-grüne Minderheitsregierung in Thüringen wurde klar abgewählt. Und die Frage, wer hat dann einen Regierungsbildungsauftrag, die ist natürlich auch demokratietheoretisch total schwierig. Ich glaube, wir sind uns alle einig, wir müssen dieser Legende von dem Björn Höcke entgegentreten, dass die AfD dann den Regierungsbildungsauftrag in Thüringen hat. Alle Parteien haben vorher erklärt, sie sind nicht bereit, mit dieser AfD, die gesichert rechtsextremistisch ist, mit ihrem Spitzenkandidaten in Person, dort eine Koalition zu bilden. Und deswegen ist auch klar, in Kenntnis dieser Umstände, dass mit denen niemand regieren will, haben sich fast 70% gegen ihn entschieden. Höcke hat keinen Regierungsbildungsauftrag. Was wir jetzt allerdings mit dem zerfaserten Ergebnis machen, liegt dann in der Verantwortung der anderen demokratischen Parteien. Und ich habe es schon gesagt, ich glaube, zwei Dinge dürfen nicht passieren. Erstens, es darf jetzt nicht der Eindruck entstehen, so einer Einheitsparteienregierung, wo man sagt, alle werfen ihre Prinzipien über Bord, Herr Ernst seine, ich meine, Hauptsache, wir regieren gegen die AfD. Das ist der Eindruck, der nicht entstehen darf, sondern Parteien müssen in ihren Unterschieden erkennbar bleiben. Und andererseits darf aber auch nicht der Eindruck entstehen, dass jetzt jeder so hoch pokert mit seinen Inhalten, dass dann am Ende gar kein Konsens mehr für demokratische Institutionen gefunden werden muss. Und diesen Spagat hinzubekommen, das ist eben bei all dem, wie wir im tagespolitischen Streit sind, die große Herausforderung, vor der wir jetzt gemeinsam stehen.
Wenn ich da ganz kurz ein, es geht ja nicht nur um die Parteien, was wir wollen, was Sie wollen, was andere wollen, es geht ja vor allen Dingen um die Bürger.
Genau.
Und die Bürger haben natürlich eine bestimmte Position gewählt, zum Beispiel diese friedenspolitische Position oder diese Position für Verhandlungen, unabhängig davon, wer jetzt regiert und unabhängig davon, wie sich Mehrheiten bilden. Und insofern glaube ich, wir sind alle gut beraten, gerade wenn man die besondere Situation in den sogenannten neuen Bundesländern ansieht, dass wir das berücksichtigen, was die Interessen der Menschen sind. Weil wenn man auf Dauer gegen die Interessen der Menschen regiert, egal wer das tut, der wird scheitern. Und der wird natürlich dazu beitragen, dass die AfD, die dann für sich in Anspruch nehmen wird, wir sind aber die Richtigen, größer wird. Also wir sind schon, ein bisschen muss man schon drauf gucken, ein bisschen, das ist Quatsch. Man muss sehr stark drauf schauen, was die Interessen der Menschen sind.
Wenn wir uns das aber genauer anschauen.
Und ein Interesse, das in dieser Wahl dominierende Rolle auch hatte, das wissen Sie, die Sozialpolitik. Und das zweite ist die Friedensfrage. Das hat dominierende Interessen der Leute angesprochen.
Sie sind letztendlich ja mit 12% ungefähr gewählt worden. Kann man dann wirklich davon sprechen, dass es ein dominantes Thema war?
Ja, natürlich.
Es sind ja immerhin 88%,
die nicht gewählt haben. Wir waren ja nicht die Einzigen. Darum sage ich, es geht nicht nur um die Parteien, sondern es geht um die Frage, was wollen die Menschen? Und in dem, wie sie gewählt haben, sind ja auch bestimmte Positionen zu Sachfragen deutlich geworden. Also wenn zwei Parteien, die sich jetzt gegen diese Ukraine-Unterstützung massiv aussprechen, wenn die plötzlich so stark sind, dann ist es egal, ob er jetzt mit denen redet oder nicht, mit der AfD. Da, glaube ich, haben wir keine Differenzen, wir beide. Aber wir müssen die Inhalte natürlich. Ja klar, ich bin auch dafür, dass man ein Schwimmbad baut, wenn die AfD sagt, das Schwimmbad muss gebaut werden. Und es ist inhaltlich richtig, dass es gebaut wird. Und genauso bin ich auch in den Fragen der Friedensverhandlungen mit den Russen der Auffassung, das ist eine richtige Position. Und da werden wir uns von der AfD unsere Agenda nicht vorschreiben lassen. Aber wir müssen hören, was die Leute dazu sagen. Und die Leute, insbesondere die neuen Bundes, denn übrigens auch Herr Kretschmer sieht es vollkommen anders als die CDU. Der tritt nämlich immer lautstark. Also das können wir doch lassen. Sie wissen doch genauso wie ich, dass ich noch recht habe. Der sagt doch das dauernd. Der sagt, er tritt dafür ein, dass er mit den Russen fahren. Der hat auch dafür plädiert, dass wir wieder über die Leitung Nord Stream reden. Dass wir die wieder in Betrieb nehmen. Dafür hat er von der eigenen Partei kräftig Kiwi gekriegt. Ich sage, wir kommen nicht umhin, ein wenig, und das macht er ja nicht aus Jux und Tollerei. Einmal, weil es seine Überzeugung ist. Ich glaube, es ist wirklich seine Überzeugung. Der redet nicht den Leuten nach dem Mund, aber gleichzeitig ist es auch die Meinung der Leute, dass man das machen soll. Und unabhängig, wer regiert und unabhängig, welche Koalitionen, dass wir bilden. Wir müssen im Interesse der Menschen agieren. Und wenn die Politik nicht mehr im Interesse der Menschen agiert, wird sie abgewählt und wird scheitern.
Ja, aber Herr Ernst, das führt wieder zum Anfang zurück, der Populismusdiskussion. Der fängt nämlich an einer Stelle an. Sie haben diesen Vorwurf für sich selbst zunächst erhoben, um dann so ein bisschen mimimihaft zu sagen, das ist ganz schlimm, wie wir mit Ihnen umgehen. Ich will Ihnen nur sagen, für mich ist eine Grenze dort erreicht, wenn man sagt, es gibt nur die eine Partei, die jetzt die Meinung der Bevölkerung vertritt. Ich kann Ihnen nämlich sagen, die Interesse der Bevölkerung, nur um das auch deutlich zu machen, auch in der Frage Frieden. Ich war ja viel unterwegs, auch in Sachsen und in Thüringen, in den Wahlkämpfen. Und da ist es schon so, dass es sehr viele Menschen mit einer differenzierten Position gibt und sehr viele Menschen gibt, die sich Sorgen machen, dass es eine geschichtsvergessene Politik ist, die sie an den Tag legen, wenn man nämlich hier sich irgendwie mit so einem Kotau vor Putin und so einem Abwickeln irgendwie der westlichen historischen Bindungen der Bundesrepublik, sich damit zu orientieren, das können Sie vielleicht dann als Meinung der Bevölkerung hier reklamieren. Die Wahrheit ist aber, dass es in der Gesellschaft dazu ein sehr differenziertes Bild gibt. Genau. Und ich will jetzt nicht zum Schluss der Sendung eigentlich über diese Stöckchen gesprungen sein, weil Sie haben das natürlich versucht, das ist ja auch klar. Sie versuchen bundespolitisch jetzt diese Wahl zur Abstimmung irgendwie zu machen über außenpolitische Fragen. Das kann man machen, ich glaube, das ist aber eine sehr, sehr kleine politische Münze, denn es geht um viel mehr, um die Frage, wie ist es eigentlich bestellt, um die Funktionsfähigkeit unserer demokratischen Institutionen, um die Zukunft der offenen Gesellschaft in Deutschland. Und das ist, glaube ich, die Kernfrage. Und ich will nur sagen, Sie haben da an der Stelle ganz sicherlich jetzt nicht das Urheberrecht auf Friedenspolitik. Und derjenige, der am lautesten ruft Frieden, der ist nicht unbedingt derjenige, der den am Ende auch herbeiführen
wird. Wenn ich nur eine Frage stellen darf, aber es geht, also Sie werden darauf antworten können, sozusagen. Die Frage ist, wie Sie mit diesem Populismusvorwurf letztendlich umgehen. Und wie will das BSW von den Forderungen, wenn es um die Friedenspolitik in der Ukraine oder auch die USA-Politik, Stichwort Stationierung von Mittelstreckenraketen geht, wie wollen Sie das in eine realpolitische Regierungsverantwortung umwandeln?
Ja, das ist eigentlich sehr einfach erklärt, aber noch ein Punkt zu Herrn Amthor. Kotau haben Sie gerade unterstellt. Wir machen Kotau vor Putin. Das ist genau das, was ich mit Diffamierung anderer Positionen meine. Das ist
keine Diffamierung.
Wir machen keinen Kotau vor Putin. Es gab niemand, der einen Kotau. Es gab Habeck, der hat einen Kotau vor einem Araber gemacht. Aber wir machen keinen Kotau von Putin. Das sind so Positionen, die an der Realität vorbeigehen, mit der sie andere Positionen diffamieren wollen. Das wollte ich nur sagen. Das ist genau das, was ich vorher gemeint habe. So, und jetzt zu dieser Frage. Wenn es die Möglichkeit gibt, ich bleibe bei diesen beiden Punkten, in den Ausschüssen des Bundesrats dazu Position zu beziehen, oder eine Meinung zu äußern, auch eines Bundeslandes, dann werden wir genau das versuchen, was wir da verankern in den Gesprächen, die wir führen, dass wir das machen. Als ein Punkt. Aber wir haben natürlich viele andere Punkte, wo wir natürlich möglicherweise gar nicht unterschiedlicher Meinung sind, die ebenfalls dann direkt in dem Land entschieden werden. Wir wissen auch, wo was entschieden wird, aber es gibt die Möglichkeit eines Landes. Und wenn ich Ihnen sage, dass gerade in Ihrem Bundesland, Herr Amthor, die Menschen mehrheitlich eine massiv andere Position haben zu dieser höchst gefährlichen Stationierung von neuen amerikanischen Waffen in Deutschland. Und die sagen, sie wollen sie nicht, weil sie in kürzester Zeit Moskau erreichen können und damit das Risiko in verschiedenen Fragen der Auseinandersetzung zwischen Ost und West massiv negativ beeinflussen können. Wir könnten wieder das Schlachtfeld in Europa werden, wie schon damals vor 30.
Das ist in Europa. Wie
ist in Europa. Die Frage ist nur, ob wir schlachten oder ob es beim Feld bleibt.
Ich weiß, Herr Amthor, dass Sie jetzt gerne beantworten wollen wegen Kaliningrad und so weiter, Stationierung von Iskander-Systemen, die auch Atomwaffen tragen könnten und eben auf Europa gerichtet sind.
So ist es.
Aber das ist ein anderes Thema sozusagen. Ich würde gerne sagen, da
müsste man vielleicht noch mal die Details in der Frage, wie sich Russland verhält, da müsste Herr Ernst vielleicht noch
das, ein Seminar. Das können wir machen. Ich würde aber Seminar zum Schluss unserer Sendung.
Seminar, wir sind das ist wieder so ein Punkt. Herr Ernst,
wir sind
und aber. Ich mich auch dagegen. Hier brauche ich kein Seminar.
Ja, aber wir sind trotzdem am Ende der Sendung und ich würde gerne
hat sich seitdem einiges geändert.
Eine Schlussfrage stellen, Herr Amthor. Und zwar, wenn Sie das so hören, inwiefern wird Friedrich Merz oder auch die CDU letztendlich in Sachen Unvereinbarungsbeschluss, in Sachen Brandmauer sich bewegen? Denn wenn man sich das anschaut, dann wird es zumindest in Thüringen eine Bewegung geben müssen. Sonst wird es keine Regierung geben können.
Es wird da keine Bewegung geben müssen. Und wir haben das heute auch nochmal.
Aber Sie haben nur mit BSW und SPD keine Mehrheit.
Ja, aber der Unvereinbarkeitsbeschluss, der kann trotzdem in Geltung bleiben. Es ist für uns natürlich so, wir haben das heute auch im Bundesvorstand der Partei besprochen, es bleibt dabei, wir haben inhaltliche Gründe, weshalb wir die AfD als Gefahr für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung ablehnen. Auch die Linkspartei ist nach wie vor, da kann man in jedem Verfassungsschutzbericht nachlesen, weshalb es gute Gründe gibt, sie abzulehnen. Und auch in Fragen der Außenpolitik gibt es auf bundespolitischer Ebene mit dem BSW beispielsweise keine Perspektive. Und wir müssen dann halt differenziert die Fragen beantworten. Wer wählt jemanden zum Ministerpräsidenten? Mit wem bildet man eine Regierung?
Also das heißt Minderheitsregierung?
Und wer stimmt Gesetzen zu?
Das heißt
im Zweifel ist für uns klar, wir werden uns nicht von der Linkspartei und vom BSW abpressen lassen, genauso wenig, wie wir es von der AfD tun. Und deswegen muss es am Ende darum gehen, dass Inhalte der CDU für uns bestimmt sind, für unser politisches Handeln. Und darüber werden jetzt alle kluge Gespräche führen miteinander. Immer in dem Respekt hoffe ich, dass der andere auch recht haben könnte. So ist unsere Marschroute jedenfalls dafür. Aber es wird am Ende darum gehen, und ich glaube, das ist für die Demokratie wesentlich, dass wir nicht unsere Inhalte aufgeben.
Ich bedanke mich sehr herzlich für, diese sehr angeregte Diskussion. Ich freue mich schon drauf, wie die Koalitionsverhandlungen in den beiden Ländern so abgehen werden.
Man könnte Herrn Ernst und mich als Mediator einschalten.
Ja, ich glaube, wir haben heute schon eine Idee bekommen, wie es sein könnte. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuschauen. Das war Unter den Linden. Morgen um 22.15 Uhr sehen Sie an dieser Stelle die Phoenix-Runde. Und ich wünsche Ihnen noch einen sehr informativen Abend bei Phoenix. Vielen Dank fürs Zuschauen.